Sie hören den Artikel Farbe, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 3. Dezember 2019. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Eine Farbe ist ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird. Genauer, durch die Wahrnehmung elektromagnetischer Strahlung der Wellenlänge zwischen 380 und 760 Nanometer. Es ist der Sinneseindruck, durch den sich zwei aneinandergrenzende, strukturlose Teile des Gesichtsfeldes bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge allein unterscheiden lassen. In der Alltagssprache werden Farbmittel, farbgebende Substanzen, ebenfalls als Farbe bezeichnet, also stoffliche Mittel, mit denen die Farbe von Gegenständen verändert werden kann, so bei Malerfarben. Die Farbwahrnehmung ist eine subjektive Empfindung, welche nicht nur durch die Art der einfallenden Lichtstrahlung, sondern auch durch die Beschaffenheit der Augen, Empfindlichkeit der Rezeptoren und den Wahrnehmungsapparat bestimmt wird. Andere optische Wahrnehmungsphänomene wie Struktur, Lichtschattenwirkungen, Glanz oder Rauheit sowie psychische Effekte wie Umstimmung oder Adaption sind vom Farbbegriff zu unterscheiden. Wortsinn Farbe. Farbe hat mehrere Wortbedeutungen. Erstens, ein visueller Sinneseindruck, die Farbigkeit. Zweitens, Qualitätsunterschiede dieses Sinneseindrucks. Drittens, Farbbezeichnung steht für Qualität und Quantität dieser Wahrnehmung und Klassen von farblichen Eindrücken, Farbnamen. Viertens, Lichtfarbe beschreibt die Strahlung von Leuchten und Strahlern wie im Falle der farbigen Schatten. Fünftens, Körperfarbe ist der visuelle Farbeindruck, der unter dem Einfluss der Lichtfarbe von einem Körper ausgeht. Sechstens, Farbmittel. Im Sinne von färbendes Mittel bezeichnet vorwiegend Stoffe für farbliche Veränderung, die eine Körperfarbe verursachen. Pigmente, Farbstoffe und Färbelösung sowie im weiteren Sinne färbende Anstrichmittel. Siebtens, Kolorit ist im Sinne der Farbgestaltung ein Fachausdruck der Malerei und Fotografie. In anderen Sprachen wird stärker zwischen dem Effekt Farbe, farbig, und der Ursache für Farbe, färben, unterschieden, so im Englischen color und dye oder in den romanischen Sprachen, Spanisch color und tenir. In diesem Artikel wird nicht das Entstehen von Farben erläutert und die ergänzenden Begriffe zu Farbe werden unter Grundfarbe behandelt. Wahrnehmung. An dieser Stelle ist auf den Hauptartikel Farbwahrnehmung verwiesen. Farbe ist das Wahrgenommene. Sie entsteht durch den visuellen Reiz in Farbrezeptoren als Antwort auf eine Farbvalenz, so wie ein mechanischer Reiz durch Druck oder Rauheit hervorgerufen wird. Farbe ist nicht die Eigenschaft eines betrachteten Objekts oder gesehenen Lichtes, sondern sie ist subjektives Empfinden, dessen physikalische Ursache die Intensitätsverteilung elektromagnetischer Wellen zwischen 380 Nanometer und 780 Nanometer ist. Unterschiedliche Intensitäten im sichtbaren Licht lösen Nervenreize aus, die unterschiedliche Qualitäten der Farbwahrnehmung bilden, deren Miteinander als Farbe wahrgenommen wird. Das optische Phänomen der Farbwahrnehmung ist ein Forschungsgebiet von umfassender Komplexität. Es sind physikalische, Spektrum, wahrnehmungsphysiologische, Farbreiz und wahrnehmungspsychologische, Farbvalenz sowie sprachlich-konventionelle Aspekte verflochten. Die visuelle Wahrnehmung des Menschen erfolgt durch Rezeptoren, die sich auf der Netzhaut befinden. Stäbchen für Hell-Dunkel-Kontrast, die Zapfen, nicht Zäpfchen, für die Farbwahrnehmung. Zapfen sind in drei Ausprägungen vorhanden, die ihr Empfindlichkeitsmaximum je in einem der Spektralbereiche Rot, Grün und Blau haben. Farbe lässt sich aufgrund der drei Arten von Farbrezeptoren beim Menschen als dreidimensionale Eigenschaft darstellen. Jede Kombination von Anregungen der drei Zapfenarten durch Lichtstrahlung, die auf die Netzhaut trifft, bewirkt einen spezifischen Farbeindruck. Somit sind auch Schwarz keinerlei Erregung, Neutralgrau gleiche Erregung und Weiß volle Erregung aller drei Zapfensorten ebenfalls Farben, die klassifizierend als unbunte Farben benannt werden. Als Licht sichtbar ist elektromagnetische Strahlung der Wellenlänge zwischen 380 und 780 Nanometer, sichtbarer Teil des elektromagnetischen Spektrums. Spektralfarben, wie sie bei der Brechung weißen Lichts hinter einem Prisma auftreten, sind Spektren, in denen nur ein Wellenlängenbereich sichtbaren Lichts ohne Fremdanteile vorkommt. Grundsätzlich unterscheiden sich Licht- und Körperfarben. Bei ersten sendet eine Beleuchtungsquelle, Sonne, Leuchten, Bildschirmpixel, farbiges Licht in unsere Augen. Für den Gesamteindruck mehrerer farbiger Beleuchtungsquellen gelten die Gesetze der additiven Farbmischung. Rote Lampe, grüne Lampe, gelbes Licht. Körperfarben entstehen, wenn einfallendes Licht auf einer Körperoberfläche teilweise absorbiert und andernteils ins Auge reflektiert wird. Für Körperfarben und deren Farbmittel gelten die Gesetze der subtraktiven Farbmischung. Magenta plus Gelb gleich Rot. Körperfarben hängen stark von der Beleuchtungsquelle ab. Beispielsweise erscheint ein grünes Blatt, wenn es mit rein rotem Licht beleuchtet wird, schwarz, denn es reflektiert keine roten Anteile. Im Folgenden ist der Zusammenhang der Begriffe Farbreiz, Farbvalenz und Farbempfindung aufgeführt. Für den Begriff Farbreiz gilt der Wirkort Lichtquelle und die Wirkart Transport von Photonen. Das Fachgebiet ist die Entstehung von Farben bzw. die Optik. Für den Begriff Farbvalenz gilt der Wirkort Auge, genauer die Zapfen, die Wirkart spektralspezifische Reaktion der Netzhaut und das Fachgebiet Physiologie. Für den Begriff Farbempfindung ist der Wirkort das Gehirn, die Wirkart die Farbwahrnehmung und das Fachgebiet die Physiologie bzw. die Psychologie. Farbeindruck des Menschen. Innerhalb eines Oberbegriffes Farbe, Farbigkeit ist Farbe auch Ausdruck für die Unterscheidungskriterien dieser Qualität. Gras hat die Farbe grün, Blut hat die Farbe rot, eine Zitrone hat die Farbe gelb. Klares Glas ist farblos, ohne eigene Farbe. Diese Wahrnehmung einer Qualität eines visuellen Eindruckes entsteht von der Benennung durch Worte. Worte beschreiben Eindrücke. Blau, tiefblau, blassblau, himmelblau, rotblau. Farbunterschiede können benannt werden und es ist möglich, Wahrnehmungen auszutauschen. Neben dem Zeigen von materiellen Proben kann deshalb auch durch Worte von und über Farben geredet werden. Zweites Signalsystem. Dem liegt die konventionelle Übereinkunft zugrunde, von Generationen geprägt und in der Kindheit erlernt. Bei verschiedenen Menschen kann die individuelle Farbwahrnehmung objektiv gleich benannter Farben durchaus unterschiedlich sein. Diese Individualitäten gehen bis zum teilweisen oder vollständigen Ausfall von Rezeptoren bis zur Farbenfehlsichtigkeit. Farbnamen dienen zum gemeinsamen Verständnis der Umwelt. Hinzu kommen weitere nichtverbale Konventionen. Rot ist an der Ampel oben und grün ist bei der Ampel unten. Darüber hinaus beeinflussen die Farbwirkung und den Eindruck auch Farbstimmung, die zeitliche und räumliche Vorwirkung, individuelle Erfahrung und Training der Farbwahrnehmung. Im Sinne von Farbe im allgemeinen Sprachgebrauch bestehen Gruppenbezeichnungen für Klassen des Sinneseindrucks, die beispielsweise als Körperfarbe bei Tageslicht eine Objekteigenschaft beschreibt. Solche gebräuchliche festgelegte Farbnamen finden sich unter RAL-Farbe, Natural Color System, Webfarbe, Raute benannte Farben und Liste der Farbstoffe. Farbbegriffe und Farbwörter. In allen modernen Sprachen gibt es eine große Zahl nuancierter Wörter für einzelne Farben. Unser Bedürfnis, Farben zu benennen, wird mit der Zeit immer stärker. Bedingt durch die Einflüsse der Umwelt kennen nach einer Studie aus den 2010er Jahren Vierjährige so viele Farbbezeichnungen wie vor 100 Jahren Achtjährige. Mitunter fehlen in einer Sprache Farbnamen, die andere haben. Lücken dieser Art können durch Entlehnung aus anderen Sprachen oder durch Umfunktionierung bereits vorhandener Gegenstandsnamen gefüllt werden. Beispiele dafür sind das späte Auftreten von Orange, Rosa, Türkis oder Magenta im Deutschen. Die Wortbedeutungen unterliegen oft einem von sozialen und kulturellen Faktoren bestimmten Wandel. Im Deutschen bedeutete Braun im 17. Jahrhundert sowohl braun als auch dunkelviolett bis dunkelblau. So heißt es im Kirchenlied »Hernieder ist der Sonnenschein, die braune Nacht bricht stark herein«. Schwierig war aus früheren Zeiten der begriffliche Unterschied zwischen Purpur, Violett und Lila. Wenn verschiedene Sprachen das Farbenspektrum anders aufteilen, wie in asiatischen Sprachen, kann es zu Irritationen bei Übersetzungen führen. Beispiele dafür finden sich beim Diskussionspunkt der blauen und grünen Töne. Es kann in einzelnen Sprachen eigene, objektgebundene Farbbezeichnungen für bestimmte Einsatzzwecke geben. Beispielsweise gilt blond im Deutschen nur für menschliches, dagegen falb nur für tierisches Haar. Seit 1969 beschäftigen sich vor allem angelsächsische Linguisten mit der Frage, ob Farbgrundwörter, Basic Color Terms, in einer sprachuniversalen Implikationshierarchie stehen. In der einflussreichen 98 Sprachen umfassenden Untersuchung Basic Color Terms schlugen Brent Berlin und Paul Kay vor, dass alle Sprachen der Welt eine minimale Besetzung von zwei Farbkategorien in ihrem Wortschatz, das heißt Farbtermini für weiß-hell und schwarz-dunkel, haben. Dazu treten als dritte Kategorie Rot, als vierte Gelb oder Grün und weiter bis maximal 11 Farbgrundwörtern. Berlin und Kay interpretieren ihren Befund nicht nur synchron als sprachtypologische Erscheinung, sondern auch als historisches Entwicklungsmodell mit 7 Sprachstadien, Stages 1 through 7. Diese Hypothese wird seit 2002 an der Universität Konstanz neben vielen anderen sprachtypologischen Arbeitshypothesen im Rahmen des Projekts The Universals Archive getestet. Berlin und Kays Ansichten stießen bei Ethnologen und Sprachrelativisten auf Kritik und wurden daraufhin von Kay und anderen Sprachuniversalisten modifiziert. Kritisiert wurde die Ausklammerung kulturspezifischer Faktoren, der anglozentrische Ansatz und die arbiträren, teils widersprüchlichen Kriterien für die Identifizierung der Grundwörter. Aspekte des Berlin-Kayschen Modells, der Begriff eines begrenzten Inventars von Grundfarbennamen, wurden häufig von germanistischen Linguisten akzeptiert, typischerweise aber mit signifikanten Modifikationen, so beispielsweise bei Caroline Kaufmann. Aufgrund von 12 dem deutschen Sprachsystem eigens zugeschnittenen Kriterien identifizierte Kaufmann ein Inventar von lediglich 8 Grundfarbadjektiven: blau, braun, gelb, grau, grün, rot, schwarz und weiß. Daneben 8 Zwischenfarbadjektive: rosa, pink, orange, türkis, lila, violett, purpur und beige. Die emotionale Wirkung von Farbnamen nutzt die Werbung für kommerzielle Produkte, da hier Verknüpfungen zu ansprechenden, allgemein bekannten Gegenständen oder Situationen nutzbar sind. Die Bezeichnung Sahara als Oberflächenfarbe von Autos steht symbolisch für Sehnsucht oder Weite, und Ferrari Rot soll Gedanken an Leistung und Geschwindigkeit wecken. Zweifellos ist durch Kulturkreis, Psyche und Erziehung eine Symbolik der Farben vorhanden, was sich mitunter in Sprichwörtern und Bewertungen ausdrückt. In diesem Sinne stehen Farbnamen auch für Gefühle und umgekehrt. Zur Dokumentation deutscher Farbbezeichnungen, einschließlich Farbmittelnamen in allen Sprachperioden, bietet das historische Lexikon von William Jervis Jones eine Sammlung von Farbnamen und Ableitungen mit Textbelegen. Das Werk besteht aus Band 1, Quellen und Literatur, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und den Bänden 2 bis 5 für Frühneuhochdeutsch bis Neuhochdeutsch. Farbkoordinaten. Für die Farbdarstellung auf technischen Systemen existieren verschiedene nationale und internationale Standards und Quasi-Standards, beispielsweise die Webfarben als Teil der vom World Wide Web Consortium herausgegebenen CSS3-Spezifikation. Farbkataloge mit Farbdarstellungen bieten eine Verbindung zwischen Farbbezeichnungen und flächiger Farbdarstellung, wie das HKS-Farbsystem oder für den deutschsprachigen Raum der RAL-Farbkatalog. In Deutschland nicht so verbreitet, aber dennoch gebräuchlich ist das Pantone-Farbsystem. Wie im Abschnitt Wahrnehmung beschrieben, kann eine Farbe als dreidimensionale Eigenschaft dargestellt werden. Daher werden technische Farbangaben meist als 3 Tupel in einem Farbraum angegeben. Dementsprechend gibt es oft 3 Grundfarben oder Primärfarben, auf denen der jeweilige Farbraum aufgebaut ist. Angaben solcher Farbkoordinaten als Farbort sind weniger anschaulich, für technische Anwendungen, beispielsweise Toleranzangaben in Verträgen, notwendig und unumgänglich. Nur so lässt sich Farbe umrechnen und Farbmanagement wird erst möglich. Lichtfarbe. Siehe Hauptartikel Lichtfarbe. Damit Farbe wahrgenommen werden kann, ist Licht nötig. Dieses entsteht durch Wärmebewegung von Molekülen bzw. Atomen oder durch Änderung in den Energieniveaus der Elektronenhülle von Atomen. Körperfarben. Siehe Hauptartikel Körperfarbe. Körperfarbe ist jene visuelle Wahrnehmung von Gegenständen, die durch spezifische Änderungen des Remittentenspektrums wegen absorptionsstoffspezifischer Wellenlängen, der optischen Strahlung oder durch Streuung von der Oberfläche reflektiert wird. In der Malerei wird der Begriff Gegenstandsfarbe genutzt und im speziellen Falle Lokalfarbe als Gegensatz zum Gesamtton. Dabei kann auch durch die Struktur der Oberfläche eine physikalisch begründete Färbung, Strukturfarben, etwa die schillernden Flecken auf den Flügeln eines Schmetterlings, entstehen. Psychische Wirkung. Reizt Licht eines bestimmten Lichtspektrums das Auge, hat das außer der einfachen Sinnesempfindung, wie Kirschrot, Himmelblau, komplexere und farbspezifische psychische Wirkungen im zentralen Nervensystem. Bei Menschen desselben Kulturkreises bestehen durch Tradition und Erziehung viele Gemeinsamkeiten, aber es bestehen auch individuelle Unterschiede. Solche seelischen Wirkungen bei Farbwahrnehmungen werden intuitiv oder bewusst für Effekte bei der künstlerischen Gestaltung sowie in der Mode- und Werbebranche genutzt. Dabei helfen psychologische Farbtests, eine angestrebte Wirkung zu erreichen. Farbempfindung wirkt genauso wie andere Eindrücke auf die Psyche ein. Unübliche Färbung kann Details hervorheben oder verbergen und dadurch irritieren. Von psychologischen Farbtests wie dem Lüscher-Farbtest wird behauptet, von der Bevorzugung bestimmter Farben und Farbkombinationen auf die Persönlichkeit der Testperson schließen zu können. Allgemeiner sollen Farbtests Auskunft geben, wie eine Persönlichkeit auf welche Farben reagiert. In zahlreichen Studien konnten diese Behauptungen nie gestützt werden. Psychische Farbwirkungen werden in vielen Kulturen angenommen, was sich in Sprichwörtern und Redewendungen niederschlägt. Erkenntnisse hiervon werden in der Werbung gezielt eingesetzt. Kalt oder warm? Durch die Erfahrung ergeben sich die einfachsten Beziehungen zu den Farben, wie dies für das Temperaturempfinden gilt. Warme Farben. Die warme Jahreszeit wird von den gelben und roten Tönen bestimmt. Offenes Feuer hat durch glühende Kohlenstoffteilchen diese Farben. Aus der Erfahrung und der Überlieferung gelten die Farbtöne von gelb-grün bis ins violette Rot hinein als warm. Kalte Farben. Das kalte, blaue Wasser, die türkisen Eisschalen im Winter und an den Eisbergen das giftige Blau-Grün wirken abweisend und kühl. Farbtöne, die im Farbkreis den warmen Farben gegenüberliegen, werden als kalt empfunden und demgemäß kalte Farben genannt. Diese Bezeichnung darf nicht mit der physikalisch definierten Farbtemperatur von Lichtquellen verwechselt werden. Zudem unterliegt sie individuellen und kulturellen Unterschieden der Farbwahrnehmung. So gilt Blau meist als kalte Farbe, wurde im Mittelalter aber als warm eingestuft und beispielsweise mit der Gottesmutter Maria assoziiert. Farbgruppen. Siehe den Hauptartikel Farbsymbolik. Die Wirkungen und symbolischen Bedeutungen von Farben, auch bezogen auf verschiedene Kulturkreise, sind in den entsprechenden Artikeln zu den Farbtönen und Unbuntfarben zu finden. Primäre Farben sind Rot, Gelb und Blau. Sekundäre Farben sind Violett, Cyan, Türkis, Orange und Grün. Tertiäre oder unbunte Farben sind Braun, Oliv, Weiß, Grau oder Schwarz. Das visuelle System. Die Arbeitsweise des visuellen Systems im Zentralnervensystem und besonders im Gehirn im Zusammenspiel mit dem Gefühlszentrum ist noch unerforscht. Andererseits ist die Wahrnehmung unterschiedlicher Wellenlängen in den Zapfen und Stäbchen der Netzhaut nicht allein für die Entstehung des wahrgenommenen Bilds verantwortlich. Der Sehvorgang von Farbe und Form eines Objekts ist auch dadurch geprägt, dass das Großhirn einen Sinneseindruck mit einer dazugehörigen Erinnerung verbindet. Die empfundene Farbe eines Objekts ist nicht immer mit der messtechnischen, da physikalischen, vergleichbar. Vielmehr ist das wahrgenommene Bild der momentan aufgenommenen Information überdeckt vom Wissen zu diesem Objekt. In der Psychologie ist der Begriff Gedächtnisfarben eingebürgert, wenn es um Farbwahrnehmung geht. Objekte mit einem typischen Farbton werden also unter Rückgriff auf den im Gedächtnis gespeicherten prototypischen Farbton wahrgenommen. So werden Tomaten in einem intensiveren Rot wahrgenommen, als es ihrer tatsächlichen Erscheinung entspricht. Eine Wiese erscheint selbst in der Dämmerung noch grün. Auch der blaue Himmel ist solch eine Ausbildung. Für die Römer war der Himmel Licht im Sinne von hell. In der Farbmetrik kann diese Individualisierung zu Schwierigkeiten führen, da zwei physikalisch gleiche Farben von verschiedenen Personen nicht zwangsläufig auch gleich beurteilt werden. Die Wahrnehmung von Farben wirkt psychologisch auf zweierlei Art. Erstens, Farbe ruft Assoziationen hervor, also Vorstellungen, meist Erinnerungen an Dinge wie Rot gleich Feuer, Grün gleich Gras oder Gelb gleich Zitrone. Weitere Beispiele finden sich in einer Tabelle. Zweitens, Farbe ruft Gefühle wie Farbgefühl, Gefühlston, Anmutungsqualität oder Gefühlscharakter hervor. Diese kommen zum Ausdruck, wenn Substantive in Eigenschaftswörter verwandelt oder von vornherein Eigenschaftswörter verwendet werden, die am ehesten Gefühle auszudrücken vermögen. Rot gleich gefährlich, Grün gleich giftig, Gelb gleich frisch. Farbe kann dabei auf der Gefühlsebene vergangene Erfahrungen aktivieren. Assoziationen und Gefühle infolge von Farbwahrnehmung gehen in die Tradition der Kultur im jeweiligen Volksbereich ein. Nach der empirischsten Theorie der Gefühlsentwicklung von Farben werden Farbgefühle individuell und implizit, unbewusst, nicht erinnerbar, gelernt. Das sind vor allem Gefühle, die der Mensch aufgrund ererbter Triebstruktur und Daseinsthematik ursprünglich gegenüber bestimmten, überall vorkommenden Universalobjekten oder Universalsituationen entwickelt. Universalobjekte sind blauer Himmel, klares Wasser, grüne Vegetation, rotes Feuer, rotes Blut als Lebenssaft, gelbe Sonne, brauner Erdboden, braune bis graue Fäkalien, grauer Felsen, schwarze Brandreste. Universalsituationen sind solche, in denen sich der Mensch täglich befindet. Dunkle, schwarze Nacht, heller, weißer Tag. Weil die Erfahrung und die Erziehung dieser gefühlsbesetzten Dinge eine vom Kulturkreis bestimmte Farbe beigibt, entwickelt der Mensch Gefühle schon dann, wenn er die Farbe allein wahrnimmt. Die Reaktion auf die Farbe ist sodann bereits eingeprägt, rot, alarmiert, auch wenn das vermeintlich dazugehörende Feuer fehlt und nur die Wand des Raumes grellrot gestrichen ist. Das entspricht dem Erlernen bedingter Reflexe bei Pawlows Hunden durch klassische Konditionierung. Geschichte der Farben. Siehe hier den Hauptartikel Farbenlehre. Farbe ist eine auffällige Stoffeigenschaft. Bereits dem Steinzeitmenschen war diese visuelle Qualität bekannt, die allen Primaten eigen ist. Beleg für eine aktive Wahrnehmung sind die steinzeitlichen Höhlenzeichnungen, in denen Menschen die gesehene Farbe der Natur in eigener Schöpfung mit andersartigen Farbstoffen reproduziert haben. Handwerkliche Tätigkeit erfordert die Nachbildung von Farbvorlagen. Religiöse Ansichten zur Natur führten zu philosophischen Betrachtungen über diese Stoffeigenschaft und Lichterscheinungen. Erste Anmerkungen dieser Art finden sich im klassischen China, im alten Vorderasien und besonders dann in der Antike. Das glänzende Gelb des Materials Gold, der Substanz der Götter, der Abglanz der Sonne führten zum Wunsch, dies nachzugestalten. Versuche der Metallhandwerker und philosophische Ansätze zur Stoffwandlung auf Basis der Theorien der Elemente förderten den Wunsch, teure Pigmente anders und billiger in gleicher Farbe herzustellen. Insbesondere das schöne, aber teure Gold gemäß seiner sehbaren Eigenschaft der Farbe nachzubauen, wurde zur Grundlage und Triebkraft der Alchemie, der hermetischen Kunst. Theorien und Lehren zu Farbe entwickelten sich wie jede Art von Wissenschaft im Widerstreit. Für Demokrit waren rote Teilchen spitz und die grünen rund. Im deutschen Sprachraum wirkten am stärksten die Untersuchungen und Ansichten von Johann Wolfgang von Goethe, unterstützt durch Philipp Otto Runge in seiner Gegenansicht zu Isaac Newton. Zu nennen sind Hermann von Helmholtz, Ewald Hering, Wilhelm Ostwald und auch Johannes Itten oder Harald Küppers. Bei allen aufgeführten ist der pädagogische Aspekt des Ratgebens zur Farbanwendung vorhanden. Grundlage für Farben im Sinne von Farbstoff zur Farbgestaltung waren anfangs die Naturstoffe. Ultramarinblau wurde aus sehr teurem, da seltenem Lapislazuli-Pulver gewonnen. Der Blaufärbung von Stoffen diente die Küpe mit Indigo. Purpur aus dem Sekret der Purpurschnecke war der Farbstoff für Kaiser und Könige. Rot stammte aus der Cochenille-Schildlaus. Für Braun, Gelb und Rottöne wurden Erden eingesetzt. Stellvertretend sind Umbra und die Terra di Siena, Siena-Erde, aus Italien zu nennen. Weiß wurde als Bleiweiß aus Blei gewonnen. Für Schwarz eignete sich Ruß als Pigment. Für die schwierige Schwarzfärbung von Stoffen gab es ein besonderes Handwerk, die Zunft der Schwarzfärber. Gold hatte in der byzantinischen und westlichen mittelalterlichen Malerei eine metaphysische Bedeutung. Im 19. Jahrhundert wurde die Farbpalette durch neue anorganische Stoffe und Pigmente erweitert. Berliner oder preußisch Blau, Riemanns Grün, Schweinfurter Grün. Durch Imitation seltener natürlicher Farbstoffe in großen Mengen, durch industrielle Verfahren oder neu geschaffene Innovationen wurden die Färbemöglichkeiten erweitert. Durch die organischen Anilinfarben, Teerfarben, wurde die Anzahl der verfügbaren Färbemittel erheblich erweitert. Die natürlichen Pigmente und Farbstoffe konnten durch die synthetischen Farben für den wachsenden Bedarf in Kunst und Wirtschaft ersetzt werden. Die alten Namen mit regionalen Bezügen blieben teilweise noch erhalten. Neapel Gelb, Venezianer Rot, Veroneser Grün sind Beispiele dafür. Im 20. Jahrhundert wurden durch Farbfotografie und Farbdruck die Möglichkeiten der Wiedergabe von Naturvorlagen über das Farbvolumen von Gemälden oder künstlerischen Grafiken, Handkoloration, hinaus erweitert. So wurde seither nach den Gesetzen der farbexakten Wiedergabe geforscht. Die Entwicklung im Farbfernsehen und Digitalfotografie erlaubten wiederum verbesserte Farbwiedergaben der Naturfarben, aber die Sehgewohnheiten änderten sich ebenfalls und erforderten bessere Farbnachstellungen. Probleme bei der Umsetzung der Farben einer Vorlage vom Scanner zum Großformat für Reklamezwecke werden durch Farbtraining in der Breite der Bevölkerung neu wahrgenommen. Durch die entstehenden höheren Ansprüche der Verbraucher an die Farbwiedergabe, die neuen technischen Möglichkeiten und die Forschungsergebnisse entwickelte sich die Messung der physiologischen Größe Farbe zur Farbmetrik. Die Internationale Vereinigung für Farbe besteht seit 1967. Farbmodelle, Farbkataloge, Farbmessung. Siehe hier den Hauptartikel Farbmetrik. Farbmodelle. Es wurden verschiedene Farbmodelle entwickelt, in denen Farben quantitativ mit Hilfe von Zahlen beschrieben sind, ohne dass notwendigerweise eine Verständlichkeit der Zahlentriepel mit Empfindungen vorliegt. Die Angabe L gleich 75, A gleich 5, B gleich 33 ruft nicht explizit eine Wahrnehmung einer Farbe hervor. Im Farbmodell wird jede enthaltene Farbe als Punkt innerhalb eines oft dreidimensionalen Farbraumes dargestellt, dessen maximaler Umgang sich nach der Reinheit der jeweiligen Grundkomponenten richtet. Die Modelle sind durch den Anwendungsfall bedingt und begrenzt. Deren Farbraum sollte alle in der jeweiligen Technik mögliche Farben umfassen. Für den Fall, dass in einem Farbworkflow unterschiedliche Techniken der Farbreproduktion verwendet werden, können diese nur bedingt ineinander umgerechnet werden. Teilweise sind nichtlineare Beziehungen möglich, meist handelt es sich aber um Matrizen mit Stützstellen, zwischen denen dann linear interpoliert werden muss. Unterschiedliche Farbräume sind nicht deckungsgleich. Die Farben können deshalb oft nur relativ zueinander, nicht jedoch absolut gleich reproduziert werden. Der wichtigste Fall ist die Abbildung des RGB-Farbraumes, Farben am Monitor designt, auf den CMYK-Farbraum der Druckfarben. Anders das CIE-Lab-Modell, das auf Untersuchungen der menschlichen Farbwahrnehmung basiert, sodass darin alle vom Menschen wahrnehmbaren Farben enthalten sind. Deshalb wird Lab oft in der Farbreproduktion als Referenzfarbraum verwendet, über den die anderen Farbräume definiert werden. Beispiele für einige Farbräume: RGB, Grundfarben Rot, Grün und Blau in Anteilen. CMYK, Komponenten Cyan, Magenta, Gelb, Yellow und Schwarz, Key. HSV, Werte, Farbton, Hue, Sättigung, Saturation und Stärke, Value. CIE Lab, Grundwerte L, Lightness und die abstrakten Werte A, Rot-Grün und B, Gelb-Blau. XYZ, Ausgangsfarbkörper der CIE/IBK-CIE, das ist der Normfarbraum. YUV, analoges PAL und analoges NTSC. YDBDR im analogen SECAM. YIQ veraltet, früher verwendet für analoges NTSC. YPBPR, analoges HDTV und analoges Component Video. YCBCR, digitales PAL oder SECAM, digitales NTSC, DVB, JPEG, MPEG und DVD Video. Farbkataloge. Neben diesen mathematisch definierten, stetigen Farbräumen gibt es Mustersammlungen, in denen materielle Proben von definierten Farbtönen enthalten sind. Diese werden je nach Branche als Mappen, Einzelmuster oder Farbfächer ausgegeben. Beispiele sind Pantone, HKS, RAL, NCS und Munsell. Umrechnung zwischen Farbkollektionen. In einer neutralen Farbdefinition, wie C-Lab oder sRGB, können Farbwerte und Kataloge rechnerisch miteinander verglichen werden. Hierbei ist zu beachten, dass der Farbumfang, Gamut, des Modells ausreichend groß ist. Ansonsten müssen Out-of-Gamut Farbtöne auf diesen projiziert werden. Da der C-Lab-Farbraum keinen eingeschränkten Gamut aufweist, sondern alle möglichen Farben eindeutig definiert enthält, sind Farbvergleiche in C-Lab am sinnvollsten. Aufgrund der wahrnehmungsgerechten Definition von C-Lab sind die hiermit berechneten Farbabstände Delta E auch aussagekräftiger als bei RGB-Berechnungen. Bewertung von Farbänderungen. Um die Änderung von Farben bewerten zu können, werden in verschiedenen Industriebranchen genormte Graumaßstäbe eingesetzt. Mischen von Farben. Soll eine große Anzahl verschiedener Farben erzeugt werden, so wird die gewünschte Farbe meist aus einer geringen Anzahl Grundfarben gemischt. Oft genügen dazu die drei Grundfarben, die jedoch im realen Praxisfall als Farbstoff oder auch Licht meist nicht zur Verfügung stehen. Erstens, additive Farbmischung. Ausgehend von Schwarz, alle Grundfarben fehlen, also jeweils 0%, wird die Ergebnisfarbe heller, je mehr Grundfarbe hinzugegeben wird. Wenn alle Grundfarben zu 100% hinzugefügt sind, ist das Ergebnis hellweiß. Auf diese Weise arbeiten zum Beispiel Computermonitore. Typischerweise wird Rot, Grün und Blau in unterschiedlichen Anteilen gemischt, RGB. Zweitens, subtraktive Farbmischung. Ausgehend von Weiß, alle Grundfarben auf 0%, wird die Ergebnisfarbe dunkler, je mehr Grundfarbe hinzugegeben wird. Wenn alle Grundfarben je zu 100% hinzugefügt werden, ist die resultierende Farbe im Idealfall schwarz. Auf dieser Basis arbeiten zum Beispiel Drucker. Typisch sind die Grundfarben Cyan, Magenta und Yellow, zu Deutsch Gelb, kurz als CMY bezeichnet. Meist kommt noch schwarz hinzu, CMYK. Das K steht für Keyplate, das bedeutet auf Deutsch Schlüsselplatte, die schwarz druckende Druckplatte, und wird hinzugefügt, um die Kontraste zu erhöhen und ein tieferes Schwarz drucken zu können. Drittens. Die integrierte Mischung wurde von Küppers in seiner Farblehre vorgeschlagen, um realitätsnäher den Streufaktor von Körperfarben zu beachten, der bei der üblichen Form der subtraktiven Farbmischung unbeachtet bleibt. Neben der Absorption der Farbschichten ist die Streuung in realen Oberflächen farbbeeinflussend. Eine theoretische Betrachtung und einen rechnerischen Ansatz liefert die Kubelka-Munk-Funktion. In Küppers integrierter Farbmischung ist sowohl die additive als auch die subtraktive Farbmischung enthalten. Spektral- und Mischfarben. Siehe hier den Hauptartikel Grundfarbe. Spektralfarbe ist jener Eindruck, der durch den Reiz eines Ausschnitts des sichtbaren Spektrums entsteht. Eine geeignete Methode hierfür ist die Zerlegung des weißen Lichts durch ein Prisma oder ein Streugitter. Die Intensität und der Eindruck der Spektralfarbe ist von der Breite des Wellenlängenintervalls abhängig. Also auch die Reinheit der Spektralfarbe. Andererseits repräsentieren die einzelnen Wellenlängen des Spektrums im sichtbaren Licht nur einen kleinen Teil der möglichen Farben. Zu bemerken ist, im Regenbogen sind zwar die Spektralfarben, aber nicht deren Mischungen zu sehen. Besonders Farben der Purpurlinie zwischen Violett und Rot können nicht als Spektralfarbe auftreten, es sind Valenzfarben. Mischfarben sind alle Farbtöne, die durch Farbmischung entstehen, gleichgültig, ob dies durch Mischen von Strahlen, Bildschirm oder beleuchtete, reflektierende Flächen, Druckerzeugnisse, erfolgt. Bestimmte Mischfarben können dem menschlichen Auge durch Metamerie als identisch erscheinen, obwohl die Intensität des reizenden Lichts an verschiedenen Stellen der Wellenlängenskala ungleich ist. Metamerie ist ihrerseits von der Beleuchtungsquelle abhängig. Dieser Effekt liegt darin begründet, dass das quasi kontinuierliche Spektrum der das Auge treffenden Strahlung, Farbreiz, auf nur drei wahrnehmbare Zapfentypen abgebildet wird. Optimalfarben sind nach Wilhelm Ostwald idealisierte Spektralfarben von endlicher Breite des Intervalls der Wellenlänge, bei denen nur die Intensität 0% und 100% existieren. Eine Optimalfarbe ist eine Körperfarbe, deren Remissionskurve Beta von Lambda genannt wird. Kurzendfarben, kurzwellige Seite ist 1, blau. Langendfarben, langwellige Seite ist 1, rot. Mittelfarbe, am lang- und kurzwelligen Ende keine Remission, grün. Mittelfehlfarbe. Remission an beiden Enden 1, aber keine Remission in der Mitte. Der beigefügte erläuternde Farbname dient nur der Erläuterung und ist je nach der Breite des Bereichs der vollen Remission zu verstehen. Eine Langendfarbe, die bis nahezu zum kurzwelligen Ende des sichtbaren Spektrums reicht, ist ein strahlendes Weiß mit blauem Stich. Entsprechendes gilt für die anderen Typen. Andererseits ist ein nur schmaler Streifen einer Mittelfarbe schwarz, bestenfalls schwarz mit Farbstich. Farbdarstellung auf verschiedenen Medien. Eine ungefähre Darstellung von Farben findet sich im jeweils zugehörigen Artikel. Eine Darstellung von Spektralfarben am Monitor ist aufgrund der unterschiedlichen Erzeugung der Strahlung und der damit verbundenen ungleichen spektralen Verteilung nur annähernd möglich. Hierzu sei auf den Hinweis am Ende verwiesen. Eine ungefähre Zuordnung von Spektralfarben zu sRGB-Werten findet sich unter Weblinks. Farbton, Helligkeit, bunte und unbunte Farben. Die Alltagssprache gibt Schwarz und Weiß als Farben wieder, bezeichnet sie aber nicht als farbig. Mitunter wird die Bezeichnung unbunte Farben benutzt, um die neutrale Grauskala zu definieren. Zwischen dem Farbstich und der Sättigung liegen die bunten Farben, die einen zunehmenden Farb-, also Bunteindruck, hinterlassen. Diese Unterscheidung ist begründet in der Farbwahrnehmung. Rezeptoren zur Wahrnehmung sind die Zapfen, die im menschlichen Auge in drei Wahrnehmungsqualitäten existieren. Je nach Energie der einfallenden Photonen, entsprechend der optionalen Wellenlänge, wird durch eine chemische Reaktion ein elektronischer Reiz aktiviert. Dieser geht an den Sehnerv. Aus dem Verhältnis der unterschiedlichen Reizung der drei empfangenen Zapfen nehmen wir eine farbtongleiche Wellenlänge wahr, den Farbton. Je nach Intensitätsverteilung der Reize nehmen wir die Farben als gesättigt oder verblasst wahr. Dieses ursprüngliche Signal wird in der Drei-Farben-Theorie zugrunde gelegt. Von Hering stammt hingegen die Vier-Farben-Theorie, die von Gegenfarbpaaren Rot-Grün und Gelb-Blau ausgeht und die eher die vom Sehnerv geleiteten und im Großhirn wahrgenommenen Zusammenhänge als die außerhalb des Körpers zu findende physikalische Situation beschreibt. Grau, Weiß oder Schwarz ergeben sich dabei als Wahrnehmungen, wenn alle drei Zapfen in nahezu gleicher Quantität erregt werden, also keine wesentlichen Unterschiede in Nervensignalen vorliegen. Die Farbdimensionen Farbintensität und Farbsättigung sind somit auf die Stärke der Reize zurückzuführen. Letztlich können diese Zusammenhänge als Gesetz des Sehens formuliert werden. Die Stäbchen sind lichtempfindlicher als die Zapfen. Wenn die Menge der Photonen pro Zeiteinheit nachlässt, werden nur die Stäbchen erregt, ihr Reiz im Sehnerv weitergeführt. Bei schwachen Lichtverhältnissen, Nachtsehen, in denen die Farbzapfen keinen Reiz auslösen, geht an das Gehirn nur Information über die Beleuchtungsstärke. Diese Informationen sind im ursprünglichen Wortsinn farblos, dunkel. Es entsteht ein Graueindruck. Nachts sind alle Katzen grau. Wenn die Menge der einfallenden Photonen die Wahrnehmungsschwelle auch der Stäbchenzellen unterschreitet, entsteht der Eindruck schwarz im Sinne von Finsternis, physiologisch besser als Eigengrau benannt. Übermäßige Helligkeit bei Glanz oder bei Blick in die Sonne, also eine hohe Anzahl von Photonen, überreizt beide Sehsysteme durch Blendung. Das blendende Weiß verursacht Schmerz als Warnreaktion des Körpers. Da das Sehpurpur nicht ausreichend schnell rekombiniert, kann bei intensiven Blendungen vorübergehende Blindheit eintreten. Anzumerken bleibt, dass die Zapfen und Stäbchen entwicklungshistorisch auf die gleichen lichtreagierenden Ausgangszellen zurückgehen. Diese Entwicklung führte dazu, dass das Wahrnehmungsspektrum anderer Tierarten vom menschlichen abweicht. Bienen sind im Ultravioletten besser ausgerüstet. Ihre Sehzellen nehmen kurzwelligere Strahlung, energiereichere Photonen wahr als der Mensch. Bei Vögeln hat sich die Kontrastwahrnehmung zwischen roten Früchten und grünem Laub als wichtiger erwiesen. Für Fische ist die bessere Wahrnehmung von kurzwelliger Strahlung nötig, da langwelligere Anteile des Sonnenlichts durch Wasser absorbiert werden. Farbsehen der Tiere. Von Farbe zu sprechen ist bezüglich des Sehens der Tiere nur in dem Sinne möglich, dass Licht in Abhängigkeit von der Wellenlänge unterschiedlich registriert wird. Die komplexe Natur des Phänomens Farbe ist schließlich auch Grundlage für die unterschiedliche Abstraktionsebenen und scheinbar widersprüchlichen Aussagen. Ein Beispiel hierzu findet sich unter Purpurlinie. Der Artikel Farbe wurde von Erwin Völkening mit dem Benutzernamen Völkening am 14. Januar 2020 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/farbe. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.